Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 102 unserer Wissensreise. Heute schließen wir die Patho der Leber ab mit der Leberzirrhose und ihren Komplikationen. Aber zunächst ein kurzer organisatorischer Part. Die erste Prüflingine der Wissensreise der Saison Frühjahr 2026 hat schon ihre mündliche Prüfung geschafft. Liebe Malaika, herzlichen Glückwunsch, Kollegin. Wir freuen uns mit dir und wünschen dir nun ganz viel Freude bei deiner Herzensarbeit. Malaika hat übrigens das Themenhopping der Wissensreise mitgemacht. Es war kein leichter Weg, aber sie sagt, das hätte ihr den gerettet. Falls du also kurz vor deiner mündlichen stehst, hol dir noch schnell die Aufzeichnung zum Intensivtraining für deine mündliche Prüfung. Alle Infos dazu und den Link zur Buchung findest du auf der Homepage unter Webinare. Für den Oktobertermin kannst du dich noch auf die Warteliste setzen lassen, aber zum Glück gibt es ja auch hierfür die Aufzeichnung. Und falls du keine News rund um die Wissensreise mehr verpassen möchtest, trag dich gerne in den kostenlosen Newsletter auf der Homepage ein. Sagst du, die Prüfung ist noch ganz weit weg? Du stehst am Anfang und suchst noch nach der richtigen Schule, die dich optimal auf deine Heilpraktikerprüfung und auch auf danach vorbereitet? Dann schau dir mal das Angebot der Naturheilschule Isolde Richter an. Für dich als Wissensreisezuhörer gibt es einen Rabatt. Falls du noch keinen Kurs bei der Naturheilschule Isolde Richter gebucht hast und dich jetzt dazu entschließt, bekommst du bei Buchung der Heilpraktikerausbildung einen Rabatt von 100 Euro. Bist du bereits an einer anderen Schule oder vielleicht sogar schon eine fertige Kollegin, kriegst du für ein Fortbildungswebinar, von denen es wirklich viele gibt an der Schule, 10% Nachlass. Was musst du dafür tun? Gib bei deiner Buchung den Coupon Wissensreise an. Das war's schon. Der Coupon gilt natürlich auch für Meditrix und verschafft dir 20% Nachlass für die Merkhilfe-Videos zu allen gängigen möglichen medizinischen Themen. Mit dem Coupon Wissensreise, alles klein geschrieben, kannst du also sparen und die Wissensreise profitiert auch davon. Und nun noch ein herzlicher Dank an alle neuen Wissensreise-Steady-Unterstützer. Susanne, Lisa, Nevena, Paula, Natalia, Kivilcim, Simon, Elvira, Alla, Michaela, Verena, Aische, Jennifer, Mandy, Petra, Evelyn, Helena, Julia, Anna, Hermann, Hanna, Galina, Robin, Stefanie, Elisabeth, Oliver, Alexi, David, Vanje, Ute, Claudia, Nadja, Katharina und Dijana. Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen Dank für eure Unterstützung. Wir würden uns freuen, die eine oder den anderen beim nächsten Wissensreisetreffen im Mai zu begrüßen. So, damit haben wir die Orga geschafft und starten direkt mit der Kurzwiederholung zum Thema Fettleber. Was ist eine Fettleber? Fachbegriff Steatosis hepatis. Es handelt sich um eine vermehrte Fetteinlagerung in der Leber bzw. in den Hepatozyten über 5%. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Mich haben Nachrichten von euch erreicht, ob ich mich versprochen hätte. Es wäre doch ab 50%. Nein, tatsächlich ist dies kein Fehler im Podcast. Früher waren es 50%. Heute spricht man ab 5% verfetteter Hepatozyten oder ab einem Fettanteil in der Leber komplett ab irgendwo 5-10%, 20%. Da unterscheidet sich die Literatur so ein bisschen von einer Fettleber. Gehen wir mal eben die Begriffe nochmal zur Wiederholung durch. Nicht ganz so schön, aber das muss ja auch sein. Wie lautet der aktuelle Oberbegriff für Fettlebererkrankungen? Das wäre steatotische Lebererkrankung, abgekürzt SLD. Was bedeutet MASLD? Das ist dann die metabolische Dysfunktion assoziierte steatotische Lebererkrankung. Und was ist ALD? Das wäre die Alcoholic Liver Disease oder dann auf Deutsch mit Entzündung die ASH, also alkoholische Steatohepatitis. Damit haben wir eigentlich schon die zwei Hauptursachen der Fettleber genannt. Magst du sie nochmal sagen? Genau. Alkohol und das metabolische Syndrom. Warum entsteht denn eine MASLD bei Fehlernährung? Naja, es gibt einen Energieüberschuss durch die Fehlernährung und dieses wird dann als Fett in der Leber abgespeichert. Das heißt, immer dann, wenn mehr Fett in die Leber gelangt oder in der Leber gebildet wird, als sie abbauen kann oder exportieren kann, dann lagert sie es ein und dann so entsteht dann eine Fettleber. Welche Erkrankungen gehören zum metabolischen Syndrom? Adipositas, Diabetes Typ 2, die Dyslipidämie und die arterielle Hypertonie. Warum fördert Alkohol eine Fettleber? Kurze Antwort: Durch Alkohol wird die Fettsynthese gesteigert und der Fettabbau reduziert. Etwas längere und nerdige Antwort: Bei sehr hohem oder regelmäßigem Alkoholkonsum wird dieser auf eine Art und Weise abgebaut, bei der viel oxidativer Stress entsteht. Deshalb verbleibt zum einen mehr Fett in der Leber. Außerdem wird mehr Bindegewebe produziert, was dann das Risiko der Leberfibrose und Zirrhose erklärt. Und das Komplementsystem wird aktiviert, was die Entzündung fördert. Was sind typische Symptome einer Fettleber? Leider bleibt das sehr oft erstmal asymptomatisch. Das heißt, der Mensch merkt es nicht. Wenn er etwas merkt, also mögliche Beschwerden bei einem symptomatischen Verlauf wären Müdigkeit, Leistungsminderung, eventuell auch so ein Druck im rechten Oberbauch, manchmal vielleicht auch eine Übelkeit. Warum kann es bei einer schweren Hepatitis sowohl zur Blutungsneigung als auch zur Thrombenbildung kommen? Nun ja, die Leber schafft ihre Aufgaben nicht mehr, denn eins der fünf Entzündungszeichen ist Funktionsverlust. Unter anderem kann es deshalb zu Störungen in der Eiweißsynthese kommen. Es entsteht ein Mangel an Gerinnungsfaktoren, dadurch also die Blutungsneigung, und auf der anderen Seite ein Mangel an Antithrombin 3, deshalb Gefahr der Thrombenbildung. Was sind wichtige Laborwerte bei einer Fettleber? Da hätten wir die Transaminasen, ALT und AST, beziehungsweise GPT und GOT und Gamma-GT als einen der Gallenstauparameter. Warum kann Ferritin erhöht sein? Ferritin wird als akute Phaseprotein bei einer Entzündung einfach freigesetzt. Welche diagnostischen Hinweise bekommen wir in der körperlichen Untersuchung bei einer Fettleber? Durch die Anamnese könnten wir Vorerkrankungen und die Ernährung erstmal untersuchen. Durch die Inspektion könnten wir vielleicht auf die Fettleber kommen durch Leberhautzeichen, falls es welche gibt. In der Palpation würde sich eine Fettleber wahrscheinlich sehr, sehr weich anfühlen. Sie wäre wahrscheinlich auch vergrößert, was wir auch in der Palpation, aber auch mit Hilfe der Kratzauskultation feststellen könnten. Ist eine Fettleber reversibel? Ja, in frühen Stadien ist sie reversibel. Was sind deshalb die wichtigsten Therapieprinzipien? Genau, eine Lebensstiländerung. Das heißt also Gewicht, Ernährung, Bewegung und natürlich auch Alkoholkarenz, das alles beachten. Alles klar? Sehr schön. Damit haben wir Stufe 1 der Lebererkrankungen durch. Kannst du dich erinnern, was die nächste Stufe wäre? Genau, die Hepatitis, die Entzündung der Leber. Diese kann eben Folge einer Fettleber sein, wie wir es jetzt schon ein bisschen in der Fettleber immer mit angesprochen haben. Sie kann aber zum Beispiel auch häufig virusbedingt sein. Da geht es also um die Virushepatitis, die ja auch in § 6 Infektionsschutzgesetz steht. Da es dazu ganze 3 Exklusivfolgen gibt, sparen wir uns die Entzündung hier und gehen direkt zur Stufe 3 bzw. 4 über, also zur Leberzirrhose und zum Leberzellkarzinom. Falls du den Podcast bei Steady unterstützt, du findest die Virushepatitiden in den Folgen 24, 25 und 26. Und falls du noch kein Unterstützer bist, schau doch mal auf steady.page/wissensreise. Ich packe dir den Link aber auch in die Podcast-Beschreibung und du findest ihn natürlich auch auf meiner Homepage tanjas-naturheilkunde.com. Und nochmal die Erinnerung, natürlich müssen diese 4 Stufen so nicht ablaufen, die habe ich eher erfunden, aber zum Lernen eignen sich eben Stufen ganz wunderbar. Also, kommen wir zum heutigen Thema, Leberzirrhose. Was meinst du, ist die Leberzirrhose ein wichtiges Thema? Ja, absolut. So gut wie jede chronische Lebererkrankung, die nicht behandelt wird, mündet in einer Leberzirrhose. So ist sie relativ häufig anzufinden, mit 250 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner im Jahr in Deutschland. Echt erschreckend, vor allem wenn man weiß, dass die Leberzirrhose mit einer hohen Morbidität und Mortalität verbunden ist. Ui, da haben wir doch gleich Gelegenheit, ein paar Fachbegriffe zu trainieren. Wie heißt denn die Kennzahl, wenn wir von so und so viel Neuerkrankungen, von so und so viel Einwohnern in einem bestimmten Zeitraum sprechen? Genau, das ist die Inzidenz. Dann habe ich gerade von Morbidität gesprochen. Was ist das denn? Morbidität ist eher recht schwierig zu erklären. Am einfachsten lässt sie sich übersetzen mit Krankheitslast in der Bevölkerung. Und sie umfasst eben 2 verschiedene Dinge, nämlich einmal die Inzidenz, dann würde ich mir eben die Neuerkrankungen anschauen, aber auch die Prävalenz, das sind dann alle Erkrankten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Beides wäre Morbidität. Also wie stark ist die Bevölkerung von einer Krankheit betroffen? Und dann haben wir noch, was ist die Mortalität? Die Mortalität beschreibt, wie viele Menschen in der Bevölkerung an einer Erkrankung sterben. Im Gegensatz zur Letalität. Die Letalität besagt eben, wie viele kranke Menschen an ihrer Erkrankung sterben. Also wenn ich die Erkrankung schon habe, wie hoch ist das Risiko, dass ich daran sterbe? Vielleicht mal noch ganz kurz etwas anschaulicher. Mortalität, also wie viele sterben insgesamt daran? Das wäre, wenn man sagt, in Deutschland sterben jährlich etwa 20.000 Menschen an Lebererkrankungen, darunter viele mit Zirrhose. Die Zirrhose gehört übrigens damit zu den Top 10 bis 11 Todesursachen, also wirklich ganz weit oben. Die Letalität kann man hier nicht so gut eingrenzen bei der Leberzirrhose, weil es eben auf das Stadium ankommt. Aber so grob kann man sagen, Sterblichkeit ca. 20-90% innerhalb von 5 Jahren. Das wäre also dann die Letalität. Das heißt, wenn jemand eine Leberzirrhose hat, ist das Risiko so und so hoch. Das ist die Letalität. So, ich glaube, es reicht mit dem Kennzahlentraining. Aber das zeigt dir auch nochmal umso mehr, wie wichtig das Thema Lebererkrankungen und Leberzirrhose tatsächlich ist. Also starten wir mit der Definition, was ist eine Leberzirrhose? Es handelt sich um eine chronisch fortschreitende Umbaukrankheit der Leber, bei der es zur Bindegewebsvermehrung kommt, also Fibrose, und zu einem knotigen Umbau. Man spricht hier auch von Regeneratknoten. Das bedeutet, normales Lebergewebe wird nach und nach zerstört und durch narbiges Gewebe ersetzt, wodurch die Leber letztlich ihre Funktion verliert und auch die Durchblutung gestört wird. Wodurch entsteht eine Leberzirrhose? Was sind die Ursachen? Ganz wichtig, die Leberzirrhose ist kein eigenständiges Krankheitsbild, sondern im Prinzip das Endstadium verschiedener Erkrankungen. Und die häufigsten Ursachen, na was meinst du? Genau, Alkohol und MASLD. Alkohol ist die häufigste Ursache weltweit, aber mit 50-70% auch in Deutschland die häufigste Ursache, gefolgt von der Virushepatitis B und C. Und dann eben zunehmend spielen metabolische Ursachen eine Rolle, also MASLD. Man spricht auch von der sogenannten Zivilisationszirrhose. Beispiele für weitere Ursachen. Es können Medikamente sein, die die Leber schädigen. Zum Beispiel Zytostatika wie MTX. Es gibt Toxine, zum Beispiel wenn man Toxinen beruflich ausgesetzt ist, wie zum Beispiel beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Stoffwechselerkrankungen wie jetzt die Hämochromatose oder Morbus Wilson. Der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Ja, genau, das ist die angeborene Störung, bei der es auch zur COPD kommt. Wenn du das also nicht mehr kennst, hör mal nochmal in die Atmungsfolgen dazu rein. Oder auch, wenn die Lebervenen gestaut sind. Ein Beispiel ist das Budd-Chiari-Syndrom, wo die Lebervenen durch Thrombosen verlegt sind. All das kann natürlich auch zur Zirrhose führen. Aber am wichtigsten Alkohol, Virushepatitis und die metabolische Fehlgeschichte. Ja, was passiert überhaupt in der Leber? Wie kommt es jetzt dazu? Also gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt eine Noxe, zum Beispiel Alkohol oder eben das Hepatitis-Virus. Das kommt jetzt in die Leber und dann reagiert natürlich das Immunsystem und es kommt zur Entzündung. Bedeutet, Hepatozyten gehen unter und bei diesem Reparaturprozess wird dann Bindegewebe eingebaut, womit wir schon mal bei der Leberfibrose sind. Und wie gesagt, man spricht auch von Regeneratknoten, also das, was sich regeneriert hat, die sind dann von Bindegewebe umgeben. Das heißt, wir haben also schon so eine Struktur in der Leber, die eben nicht mehr so organisiert ist, wie sie sonst ist. Hält jetzt die Schädigung an, sprich, führe ich weiter den Alkohol zu oder habe ich nichts gegen das Virus getan, kommt es weiter zum Umbau und zum zirrhotischen Umbau. Das bedeutet, jetzt gehen eben immer mehr auch Strukturen kaputt, wie die Gallekanälchen oder auch die Sinusoide der Leber. Das heißt, der Fluss ist unterbrochen. Das Blut wird dann auch über Abkürzungen direkt aus der Pfortader zur Vena cava transportiert, sodass die Leber weniger gut durchblutet wird und die Leber kann ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen. Es kommt also zu Leberfunktionsstörungen. Zusammengefasst haben wir zwei große Probleme durch diesen Umbau. Das eine ist die portale Hypertension, also der Pfortaderhochdruck, und das andere sind die Leberfunktionsstörungen. Schauen wir erstmal kurz auf den Pfortaderhochdruck. Warum entsteht der? Naja, weil wir gerade gesagt haben, der Fluss wird unterbrochen, das Gewebe wird umgebaut und das Blut kann nicht mehr so gut durch die Leber fließen. Deshalb nutzt das Blut jetzt Umgehungskreisläufe und die nennt man dann portokavale Anastomosen. Das heißt, aus der Pfortader, Porto, kaval in die Vena cava. Irgendwie muss das Blut ja trotzdem in die Vena cava kommen. Also portokavale Anastomosen. Das kann jetzt die Bauchhautvenen betreffen. Dann entwickelt sich vielleicht ein Caput Medusae. Es kann aber auch die Speiseröhrenvenen betreffen. Dann haben wir unsere Ösophagusvarizen. Und es kann die Rektumvenen betreffen. Dann haben wir Rektumvarizen. Und all diese Venen sind nicht für einen so hohen Druck ausgelegt. Deshalb können sie auch rupturieren. Und es kann zu lebensbedrohlichen Blutungen kommen, vor allem bei den Ösophagusvarizen. Ja, also Pfortaderhochdruck, das erste Problem. Das zweite Problem, der Funktionsverlust der Leber. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um auf Pause zu drücken. Denn du kennst die Aufgaben der Leber. Welche fallen dir noch ein? Und welche Probleme entstehen, wenn die Leber genau diese Aufgaben nicht mehr ausführen kann? So, ich hoffe, dir ist ganz viel eingefallen. Ich zähle mal einige Beispiele auf. Zum einen hat die Leber ganz viel Aufgaben im Eiweißstoffwechsel. Sie wird also jetzt hier Eiweiße nicht mehr bauen können, Insbesondere fehlt das Albumin. Das heißt, wir haben Störungen im kolloidosmotischen Druck und es kann zum Aszites kommen. Aber zum Beispiel gehen auch die Transportproteine verloren. Deshalb die Hormone können nicht mehr transportiert werden und. Genauso wie die Eiweiße sind ja auch die Fette und die Kohlenhydrate. Der Stoffwechsel findet in der Leber statt. Das bedeutet, wenn wir ein Beispiel nehmen, Gluconeogenese und Glykogenspeicherung sinken, sodass es dann bei dem Patienten zu Hypoglykämie kommen kann. Die Gerinnungsfaktoren können nicht mehr gebaut werden. Deshalb haben die Menschen eine Blutungsneigung. Auch die Gallensäure kann nicht mehr produziert werden. Das heißt, die fettlöslichen Vitamine können nicht mehr aufgenommen werden. Das heißt, dann kann es da wieder zu Mangelerscheinungen kommen. Zählen wir jetzt nicht alle auf, sonst wird es, glaube ich, zu viel. Beispiel Vitamin A, Nachtblindheit, ne? Rest lassen wir jetzt mal. Ja, dann, sie wandelt ja auch den Ammoniak um. In Harnstoff normalerweise. Das funktioniert nicht mehr. Was passiert dann? Es kann zur hepatischen Enzephalopathie kommen. Außerdem hat die Leber ja ganz viel als First-Pass-Effekt, hat sie ganz viel zu tun mit Arzneimittelmetabolisierung, auch Entgiftung. Das heißt, diese Stoffe können sich zum Beispiel im Körper akkumulieren. Also toxische Stoffe können sich ansammeln. Bilirubin kann vielleicht nicht mehr umgewandelt werden. Das heißt, es kann zum Ikterus kommen. Sie hat eine Aufgabe im Vitamin-D-Stoffwechsel. Das heißt, Vitamin D1 in Vitamin D2 umwandeln. Wenn das nicht mehr geschieht, kann es zum sekundären Hyperparathyroidismus kommen. Also du siehst, das sind jetzt einige Beispiele. Es gibt noch vieles mehr. Wahrscheinlich hast du vielleicht noch andere Dinge gefunden, aber ich denke, es reicht erstmal. Ja, wie äußert sich das beim Patienten? Das heißt, welche Symptome können bei einer Leberzirrhose auftreten? Das hängt natürlich stark vom Stadium ab. In der frühen Phase, man spricht auch von der kompensierten Leberzirrhose, ist das oft sehr unspezifisch. Es wird dich jetzt gleich erinnern an die Fettleber, denn auch hier haben wir vielleicht Müdigkeit, Leistungsminderung und auch einen Druck im rechten Oberbauch durch eine Hepatomegalie. Das heißt, im Anfangsstadium einer Leberzirrhose kann die Leber erstmal noch vergrößert sein, weil wir auch entzündliche Prozesse dann haben. Mit dem Fortschreiten kommt es dann eventuell zum Ikterus, zum Juckreiz und vielleicht auch schon zu einer Zunahme des Bauchumfangs durch den beginnenden Aszites. Und damit sind wir dann auch schon bei den Leberhautzeichen angekommen. Diese solltest du sehr gut beherrschen. Also, welche Leberhautzeichen kennst du? Drück auf Pause. Wenn wir mal von oben nach unten durchgehen, dann sehen wir vielleicht den Ikterus in den Skleren. Natürlich auch an der Haut. Aber von oben nach unten kann man sich das oft besser merken. Dann sehe ich die Lacklippen, vielleicht die Lackzunge. Teleangiektasien, vor allem als Spider Navy. Caput Meduse durch den Pfortaderhochdruck. Palmar und Plantar Erythem, also eine Rötung der Handflächen und Fußsohlen. Die Nägel könnten weiß sein, also Weißnägel und eventuell auch verformt Urglasnägel. An der Hand könnte ich vielleicht auch noch die Dupuytren-Kontraktur sehen, also dass der Mensch den Kleinfinger und vielleicht sogar auch den Ringfinger nicht mehr strecken kann. Generell kommt es zu einer pergamentartigen Haut, also so eine ganz dünne Haut. Und durch die hormonellen Störungen könnte beim Mann eine Gynäkomastie, also ein Brustwachstum, auffallen und eine Bauchglatze. Und bei der Frau könnte es zur Amenorrhoe kommen. Die sehen wir aber nicht. Das ist also kein Leberhautzeichen. Ja, was ist jetzt überhaupt an der Leberzirrhose so gefährlich? Wir haben ja schon gehört, sie hat eine hohe Morbidität und Mortalität. Und deshalb schauen wir mal, was kann denn überhaupt passieren? Was sind die Komplikationen? Relativ neu ist der Begriff des akut auf chronischen Leberversagen. Ich wiederhole es nochmal. Akut auf chronisches oder chronischen Leberversagen. Akut auf chronisches Leberversagen. Bedeutet also, aus einem chronischen Leberversagen wird ein akuter Zustand, wenn man das mal so übersetzt. Was in erster Linie durch bakterielle Infekte oder Alkoholexzesse ausgelöst wird. Also wenn meine Leber schon nicht mehr funktioniert, dann kann das eben das Fass zum Überlaufen bringen. Mit akut auf chronisches Leberversagen bezeichnet man eine akute Dekompensation. Das heißt also, der Zustand des schleichenden Leberversagens verschlechtert sich jetzt dramatisch. Zusätzlich kommt es zum Organversagen von einem oder auch mehreren Organen. Beispiele wäre jetzt hier das Nierenversagen. Man spricht dann auch vom hepatorenalen Syndrom. Aber auch die Lunge könnte versagen, also ein respiratorisches Versagen. Oder natürlich das Gehirn, die hepatische Enzephalopathie. Das hatten wir gerade mit dem Ammoniak, ne? Nicht mehr abgebaute toxische Stoffe, vor allem eben Ammoniak, schädigen das Gehirn, sodass es dann zu Flapping-Tremor, Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma kommt. Ja, das wäre die eine Komplikation, also quasi die Dekompensation, das akut auf chronisches Leberversagen und dadurch auch mögliche Organversagen. Das nächste wäre durch den Pfortaderhochdruck bedingt und auch durch den Albuminmangel kann es eben zum Aszites kommen. Und auch hier, ein Aszites kann immer noch eine spontane bakterielle Peritonitis hervorrufen. Das heißt, auch das ist eine gefährliche, manchmal lebensbedrohliche Komplikation. Ebenfalls durch den Pfortaderhochdruck kann es zur Ösophagusvarizenblutung kommen. Das heißt also, wenn die Speiseröhrenvenen rupturieren, dann kann die Blutung sehr schlecht wieder gestoppt werden und die Menschen können verbluten. Das sind so die Akutkomplikationen. Und dann gibt es eben noch die eine wichtige Spätkomplikation, nämlich das hepatozelluläre Karzinom oder auch Leberzellkarzinom. Die Leberzirrhose gilt als Hauptrisikofaktor für das Leberzellkarzinom. Manchmal spricht man auch von Präkanzerosezustand, also die Leberzirrhose als Präkanzerose. Ja, und wie leider bei bösartigen Erkrankungen üblich, gibt es hier in der Regel keine Frühsymptome. Später dann eben auch wieder so ein Drückgefühl im rechten Oberbauch, vielleicht auch ein Ikterus und es könnte jetzt hier Appetitverlust und Gewichtsverlust mit dazukommen. Vielleicht fällt auch als einziges auf, dass sich der Zustand eines Patienten mit Leberzirrhose jetzt plötzlich enorm verschlechtert, also auch wieder dekompensiert ist. Und ich denke, mehr müssen wir nicht besprechen. Metastasierung und so weiter, das ist ja bei allen Karzinomen, dass das sowieso, ja, wie soll ich sagen, Grundwissen ist. Das heißt, ich will jetzt den Podcast hier nicht zu lange machen. Das heißt, das Leberzellkarzinom lassen wir mal so stehen. Wichtig für dich zu wissen, ist eben, sehr, sehr häufig aufgrund einer Leberzirrhose bedingt. Gibt natürlich auch ein paar andere Risikofaktoren, aber die Leberzirrhose ist eben einer der Hauptrisikofaktoren für das Leberzellkarzinom. Ja, ganz schön heftige Komplikationen, nicht wahr? Schauen wir mal auf die Diagnostik. Wie wird die Zirrhose erkannt? Wichtige Hinweise aus der Anamnese können natürlich Alkoholkonsum sein, Vorerkrankungen oder auch Medikamente. Und natürlich auch die Symptome, die wir erarbeitet haben. In der körperlichen Untersuchung achten wir bei der Inspektion auf eventuelle Leberhautzeichen. Außerdem bei der Palpation könnte sich die Leber so ungleichmäßig, höckrig, hart anfühlen. In späteren Stadien wäre sie auch verkleinert, die sogenannte Schrumpfleber. Wir könnten auf Aszites testen mit dem sogenannten Undulationsphänomen. Also du legst deine beiden Hände rechts und links an die Flanken, also an den Bauch, machst mit einer Hand, schubst du so ein bisschen an und dann sollte die Welle bei einem Aszites an der anderen Hand ankommen. Oder du kannst natürlich auch perkutieren und schauen, wo ist das Wasser. Dann kann man natürlich Laborwerte abnehmen und da ist die Frage, welche Laborwerte würden dich jetzt hier interessieren und was erwartest du? Genau, zum einen natürlich die Transaminasen. Transaminasen sind wahrscheinlich erhöht, weil der Hepatozyten untergehen. Im Spätstadium irgendwann nicht mehr, aber im Normalfall erstmal sind sie erhöht. Dann hätten wir auch die Gallestauparameter erhöht, also die Cholestase-Parameter. Ich hoffe, du erinnerst dich. Das ist die alkalische Phosphatase, Gamma-GT und eventuell auch Bilirubin. Und dann kann man sich noch so ein paar Sachen angucken, die darauf hinweisen, dass die Leber nicht mehr gut funktioniert. Zum Beispiel wäre Albumin erniedrigt, Ammoniak erhöht, solche Geschichten. Und der INR, also der Wert, mit dem man die Gerinnungsfähigkeit misst, der wäre in dem Fall wahrscheinlich auch erhöht, weil die Gerinnungsfaktoren fehlen. Ja, der Arzt würde natürlich auch bildgebende Verfahren nutzen, vor allem den Ultraschall, denn im Ultraschall kann man die holprige Oberfläche erkennen, auch so dieses inhomogene Parenchym, also dass die Leber einfach nicht mehr so schön organisiert ist, wie sie vorher war. Und vielleicht sieht man sogar den Aszites. Letzter Punkt, was kann man tun bei Leberzirrhose? Therapie. Die Leberzirrhose ist nicht reversibel. Das heißt, man kann nur den Schaden begrenzen und mögliche Komplikationen behandeln. Zunächst einmal ist es wichtig, die Ursache bzw. die Grunderkrankung zu behandeln. Zum Beispiel eine Virushepatitis zu therapieren und außerdem natürlich alle leberschädigenden Substanzen weglassen. Vor allem also Alkohol, aber auch nicht notwendige Medikamente. Außerdem wäre es ganz schön, wenn man die Ernährung optimiert. Dann kann man natürlich noch gucken, wenn es zum portalen Hochdruck gekommen ist oder zum Beispiel zum Aszites, dann könnten Medikamente eingesetzt werden. Falls du das genauer wissen möchtest, bei portalem Hochdruck werden zum Beispiel Beta-Blocker eingesetzt und beim Aszites zum Beispiel Diuretika. Ja, und die letzte Option, das wäre dann eine Lebertransplantation. Du siehst, das Thema Leberzirrhose ist nicht mal so eben erzählt. Der Podcast ist ganz schön lang geworden, aber ich hoffe, du konntest einiges davon im Kopf behalten. Ich freue mich wie immer über Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, uns auf Insta oder YouTube folgst, ein kostenloses Kennenlerngespräch für dich reservierst. Bitte schreib unbedingt deinen geplanten Prüfungstermin und dein Prüfungsamt dazu. Für Oktober 26 sind alle Termine ausgebucht. Riesig freue ich mich natürlich auch, wenn du die Wissensreise bei Google bewertest, wenn du zum Steady-Unterstützer wirst und dann auch die Exklusivfolgen zur Virushepatitis dazuhören kannst zu diesem Podcast. Und vergiss nicht, dich für den kostenlosen Newsletter einzutragen, damit du über alle wichtigen News informiert wirst. Und jetzt viel Spaß beim Wiederholen und Lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.